Aber jetzt.
Hiha!
Ja, hier sind wir. Frisch geduscht, froh gelaunt und abgefrühstückt.
Ja, die zärtlichen Cousinen mir gegenüber, der Bundestrainer und Weltmeister Atze Schröder, meine Damen und Herren.
Und aufrecht sitzend mir, opposite, ist quasi das größte Talent, was die Szene jemals hervorgebracht hat. Der legendäre Till Hoheneder.
Ah.
Und wir starten heute mal direkt mit Werbung in eigener Sache.
Ja, Werbung in eigener Sache. Und zwar, Atze, du bist auf Tour. Echte Gefühle. Die ersten Previews sind gelaufen und?
Ja, was soll ich sagen? Es ist noch viel Luft nach oben, aber alle sind begeistert. Es wird gut gegeiert. Ja, was soll ich hier lügen?
Ja.
Nein, ich bin ganz zuversichtlich. Wir haben ja noch einige Nummern da liegen, die wir schon zusammen geschrieben haben. Ich muss die ja sanft einfügen. Ich will ja, wenn die Leute Eintritt bezahlen, auch dafür sorgen, dass sie am nächsten Tag Bauchmuskelkater haben. Das ist mir Ehre, Verpflichtung und Zeichen der Toleranz zugleich. Und deshalb, für dieses Jahr ist eh alles ausverkauft. Nächstes Jahr, ab Ende Januar geht's in die großen Hallen. Da gibt's noch Karten. Es läuft.
Geht hin.
So, aber Gefühle. Du hast doch auch, habe ich doch jetzt gesehen. Ich habe den Spiegel, mein lieber Till, ich habe letzte Woche den Spiegel, also das Magazin Spiegel aufgeschlagen. Was sehe ich? Du schon wieder mit Gabi Köster zusammen auf der Spiegel-Bestsellerliste.
Ja.
Jetzt sag mir doch noch einmal den Titel des Buches.
Das Buch heißt Gabi Köster mit Till Hoheneder. Das Leben ist großartig, von einfach war nie die Rede. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir wieder auf Platz 16 der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen sind.
Ja.
Mit einem Buch, wo wir wieder mal nichts beschönigt haben. Wir haben
intime Geständnisse.
Ja, die Wahrheit auf den Tisch gelegt. Es ist schwer, so zu leben mit dem Handicap. Ganz klar, Gabi macht das super. Die lässt sich die Freude am Leben nicht verderben. Das ist ein tolles Mutmacherbuch.
Ja.
Und geht hin, lest es.
Kaufen.
Ich freue mich, das ist schon so.
Auch Dennis Scheck würde jetzt sagen, Leute, kauft das Buch. Feinste Ware, erste Sahne. Und ich habe sogar schon eins. Und ich wollte nämlich keins von dir geschenkt. Ich habe es mir tatsächlich eben im Buchhandel gekauft.
Ich bin gerührt. Nein, ich bin...
Weißt du, woran man merkt, dass Gabi Köster auch verdammt gut drauf ist? Ich hatte am Sonntag ein Bild von mir gepostet, ein Tourfoto. Da hat sie drunter geschrieben, du bist ein Luder.
Ja, so ist sie einfach. Ich bin einfach glücklich. Wir haben alles gegeben. Ich denke, ich bin dankbar, dass die Leute das annehmen. Ich freue mich. So. Das war Werbung in eigener Sache. Eins dürfen wir nicht vergessen, wenn wir Werbung noch in eigener Sache machen. Wir, die zärtlichen Cousinen.
Das sind ja du und ich.
Das sind du und ich. Das sind ich und du. Müllers Esel, das sind wir. Jetzt aber, Spaß beiseite. Wir sind auch zu Gast gewesen bei einem liebenswerten Kollegen.
Ja, wir waren in Hamburg, wir haben die lange Reise nach Hamburg angetreten, sind in einer Postkutsche angereist, wodurch wir uns häufigen Anfeindungen der Autobahnpolizei ausgesetzt sahen. Waren in Hamburg angekommen, haben dann Loffi angerufen, wo steht dein Mobil? Es stand bei ihm zu Hause vor dem Haus. Das heißt, wir mussten nochmal Richtung Dänemark sozusagen, nicht in Poppenbüttel, aber so ähnlich. In der Nähe des Flughafens steht das Loffi-Mobil und da waren wir zu Gast, durften bei ihm aufnehmen, durften dem geneigten Hörer und dem geneigten Loffi aus unserem Leben erzählen.
Ja, und deswegen sind die zärtlichen Cousinen zu Gast bei Andreas Loff. Das Ziel ist im Weg. Am 16.10. ist die Folge mit uns online. Hört da mal rein.
Es wird sehr versaut.
Ja, da erfährt man vieles von dem, was ihr uns so als Fragen stellt. Ne? Hört rein. So, und jetzt geht's weiter mit einer normalen Folge von den zärtlichen Cousinen. Viel Spaß.
Ab dafür den Hebel auf dem Tisch und die nächste Fahrt ist rückwärts.
Ohne mal hier dabei sein. Ja.
Das hat mich übrigens gestört, als wir nach Hamburg gefahren sind, dass der Zug rückwärts gefahren ist.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, wir kommen nie an.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Ja, wie du schon sagtest, herzlich willkommen
zu einer weiteren Jubiläumsausgabe der zärtlichen Cousinen.
Der zärtlichen Cousinen. Zählen wollten wir nicht mehr und das ist auch gut so.
Machen wir nicht mehr.
Wir sind Legenden, die zählen einfach nicht.
Du! So, aber mir gegenüber sitzt ein von zahlreichen Wanderungen sonnengegerbter, Alpenpatina verwitterter Atze Schröder.
Verbitterter.
Verwitterter Bundestrainer und Weltmeister in bestechender Form.
Es geht so. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich bin ja schon wieder auf Tournee. Ich bin durch jede Mangel gedreht worden, die sich im deutschsprachigen Raum anbietet. Aber auch ich muss dich begrüßen und mache das natürlich gerne. Mir gegenüber sitzt die Legende, der Alleskönner, der Mann, der mit Hektolitern von Talent gesegnet ist. Till Hoheneder. Dankeschön. Ein Name wie Donnerhall.
Ja.
Einen Pulverdampf ergrauter Krieger, würde mein Papa sagen.
Ah, das hört sich gut an. Meine Tochter würde wahrscheinlich der alte Sack sagen.
Mein Vater hätte über dich gesagt, wir ergeben uns nicht.
Das ist sehr schön. Du bist auf Tour.
Ja, es geht jetzt dem neuen Programm entgegen. Du hast ja mitgeschrieben. Einige Nummern sind schon fertig. Ich spiele jetzt auf der Preview-Tour, spiele ich einige alte Nummern, probiere viele neue aus. Und das Publikum ist sensationell jetzt, muss ich wirklich sagen. Also es war in den letzten Jahren sowieso immer schon sehr gut. Jetzt ist es so, dass schon fast Standing Ovations sind, bevor ich überhaupt angefangen bin.
Ja, weil du natürlich eine Legende bist.
Ja, aber ich glaube, es ist so langsam dieser Peter Maffay-Effekt. Ne? Ja. Man gutiert, dass ich durchgehalten habe, dass ich Leute nicht im Stich lasse seit 25 Jahren. Von den Jüngeren ist vielleicht die Motivation so ein bisschen, ich habe ihn noch lebend gesehen. Ja, und ich fühle mich in allen Städten, in denen ich im Moment spiele, unfassbar willkommen. Das ist großartig, wirklich.
Ja, also Bekannte von mir waren auch da. Die sind dann natürlich, es gibt zweierlei Bekannte, die dann zu dir gehen. Einmal die mir dann unter die Nase reiben wollen, ja, so witzig ist das aber auch nicht. Ne? Das hasse ich natürlich wie die Pest, vor allem lasse ich gar nicht mit mir diskutieren. Und die anderen sind meistens welche, die einfach völlig unbefangen da hingehen und sagen, wir haben uns weggeschmissen, das hätten wir nicht gedacht. Ja, weil du live immer noch so eine Granate bist. Ne?
Ja, du bist ja auch beteiligt. Am Ende sind es ja auch die Inhalte. Es muss alles zusammenkommen.
Ich wollte
es gerade
sagen.
Darauf können wir uns, glaube ich, einigen.
Wir können uns einigen. Die besten Texte nutzen nichts. Erstmal machen wir die ja sowieso zusammen. Ne?
Ja.
Aber die besten Texte nutzen ja auch nichts. Das beste Lied nutzt nichts, wenn der Sänger scheiße ist.
Ja, ich wurde jetzt im Radio-Interview, ich war ja auch unter anderem auf Radio-Promotour neben der normalen Tour, wurde ich gefragt, zu welchem Komiker würdest du gehen? Mhm. Atze, jetzt sag doch mal ganz ehrlich. Und da habe ich mal dieses Jahr zum ersten Mal ganz selbstbewusst gesagt, zu Atze Schröder. Ich würde zu Atze Schröder gehen. Ja. Weil, klar, natürlich, als Komiker machst du ja am besten den Humor, den du selber gut findest.
Ja.
Und ich finde das wirklich gut, was der Atze da auf der Bühne macht. Ich mag das.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil wir haben ja damals mit Till und Obel mehr so auf Musik gesetzt. Ne? Das waren ja gar nicht so die Stand-Upper. Und als ich dann Stand-Up gemacht habe, als nach dem Ende von Till und Obel, musste ich feststellen, dass ich das, was ich eigentlich am liebsten machen würde, so in der Art, einfach von dir perfekt schon abgedeckt wurde. Von daher ist es für mich eigentlich nur logisch, eine tolle Begebenheit des Schicksals, dass wir so gute Freunde geworden sind und ich praktisch mich durch dich verwirklichen kann eigentlich.
Ja, wir haben nun mal denselben Humor und ist ja auch gut so.
Ja, ich würde auch zu dir gehen, definitiv.
Mein neuester Anmachspruch ist übrigens, na du, der erste ist übrigens von dir, habe ich jetzt in der Bullerei, habe ich den benutzt. Bullerei, das ist das Restaurant von Tim Melzer.
Ja.
Fantastisches Restaurant.
Oh, da haben wir doch neulich vorzüglich gespart.
Da gehen wir gleich nochmal drauf ein.
Ja.
Und ich bin dann an den Nebentisch gegangen, da saß so eine Endgranate, so ein Cartier-Adel. Wie du sagen würdest, nicht aus Fruchtnektar, 100% Saft.
Yeah.
Da kannst du die Rinde mit essen. Ein guter Gebrauchter.
Ja.
Ne? Mit wenig Laufleistung.
Mm.
Und da bin ich hin und habe als erstes gesagt, wer so isst, will es doch auch. Das ist übrigens von dir.
Ja, ja.
Und der zweite war, ich habe sie dann gefragt, was ist der Unterschied zwischen Ferrari und einer Erektion? Und als sie so guckte, habe ich gesagt, ich habe kein Ferrari.
Ja.
Ne? Und da musste sie wollte nicht lachen, musste dann aber doch lachen.
Ja.
Da hatte ich wenigstens schon mal den linken Fuß in der Tür.
Ah, zauberhaft, kann ich da nur sagen.
Ja, ja.
Wir bleiben dabei, bei uns ist es wunderbar und zauberhaft. Ja, das muss man wirklich sagen. Mit solchen Sprüchen kann man natürlich, aber da kannst du auch so ein Hormonadel.
Ja, am Ende sind es nicht die Sprüche. Nein. Es kommt immer darauf an, wer was sagt.
Ja, und wie du es sagst.
Genau.
Machst du es freundlich?
Wie geht das noch, was dem Jupiter?
Quod licet Jovi non licet Bovi.
Übersetzt.
Was dem Jupiter gestattet ist, ist dem Ochsen nicht gestattet.
Ja, na bitte, siehste. Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe.
Da komme ich immer durcheinander, ne? Dasselbe und das Gleiche.
Und da steckt es ja auch drin, ne? Das ist, es kommt immer darauf an, wer das sagt. Und das wird in der MeToo-Debatte, ohne dass ich da jetzt einsteigen will, natürlich oft vergessen. Wer was sagt, ist entscheidend, weil wenn du die Attitüde erkennst. Es gibt Männer, die können die absoluten Frechheiten sagen. Keine Frau ist sauer. Es gibt Männer, die schon bei der kleinsten Entgleisung sich eine Ohrfeige einfangen. Tja, und entweder es ist dir gegeben oder nicht. Ne?
Ja, diese ganze MeToo-Debatte, das wird noch sehr interessant, denn ich habe jetzt im Spiegel ein Interview mit Blondie gelesen.
Ja, das ist eine Oma.
Ja, aber die war ja nicht immer. Oma Blondie.
Oma, immer im Gegensatz zu früher Oma Pervers.
Ruf mich an. Wir sitzen in der Wanne, sind schon ganz feucht, wo ich auch früher mal gedacht habe, ja gut, wer in der Wanne sitzt, ist nun mal feucht. Da gibt es nun mal wirklich nichts
ja, drum rumzureden. Ja, manchmal ist
aber
das
egal,
Wasser gar nicht laufen gelassen. Ne?
Oma Blondie hat eine Autobiografie geschrieben
ja.
Von ihren Zeiten, wo sie eben halt Anfang der 70er noch eine Sex-Ikone war, muss man sagen.
Ja.
Und trotzdem auch schon so eine Art Feministin der 70er Jahre. Und das Interessante war, da kam dann eben halt diese Passage drin vor. Sie stand wohl nicht unbedingt auf Koks, aber David Bowie und Iggy Pop umso mehr. Und die haben sie dann gefragt, hör mal, hast du noch was? Und sie hatte wohl tatsächlich noch ein bisschen was. Und dann sind sie nach oben, Backstage oben in so ein Zimmer gegangen. Und sie hat Iggy und David da ihre Linie hingelegt. Die beiden haben die natürlich wie so eine gute Bahn Hoover eingesaugt. Sie hat nichts genommen. Ja, und dann war sie auch gut drauf. Und dann hat Bowie wohl erstmal seinen Penis rausgeholt und gesagt, hier, guck doch mal hier. Und sie hat dann gesagt, ja.
Wo muss man denn da reinsprechen?
Und sie hat dann wohl offensichtlich gesagt, ja, ihr war das dann gar nicht unangenehm, sondern sie hat nur gedacht, ein bisschen blöd jetzt, wenn jetzt mein Freund reinkommen würde. Was soll der denn dann
was
denken?
Was war das so für ein Jahrgang, da, also über den wir sprechen
wir
gerade?
Wir reden hier über 74, 75 ungefähr.
Ach so, ja, da gab es sowas noch als gesellschaftsfähig. Ne?
Und dann hat sie diese Geschichte auch aufgeschrieben, in ihren Erinnerungen sozusagen. Und dann ist ihr aber ein gehöriger Wind entgegengekommen.
Von den
MeToo-Leuten, ja. Von den MeToo-Leuten, die gesagt haben, das gibt's doch gar nicht, das ist doch hier. Das so. Und sie sagt eben mal, nee, sie zieht sich diesen Schuh nicht an. Sie sagt einfach, nee, ich habe mich dadurch nicht angegriffen, ich habe mich nicht als Opfer gefühlt, ich fand das okay.
Womit wir beide natürlich nicht die MeToo-Debatte abwehren wollen, die notwendig ist.
Überhaupt gar nicht.
Ja.
Ich sehe das, ich bin großer Verfechter dieser ganzen MeToo. Ich wollte nur sagen, wie interessant ich das fand, dass jetzt so eine 74-Jährige, die auch ein bisschen für den Feminismus was getan hat in den 70ern,
ja.
Dass sie das aber komplett anders sieht. Ne? Heute würde...
Ja, nimm mal Cher.
Heute würde das völlig ausreichen, dass einer sagen würde, so David Bowie hat seinen Penis rausgeholt, Feierabend.
Ja, die Karriere.
Da hat der Spiegel-Reporter hat auch gesagt, wenn das heute passiert wäre, hätte er einpacken können. Und sie sagt, ja wieso? Ich wäre wahrscheinlich mit dem ins Bett gegangen, wenn ich nicht so Schiss gehabt hätte, dass mein Freund gekommen wäre. Verrückt, ne?
Ja, damals,
also
ja,
sehr,
man
sehr,
muss alles auch sehr, im Kontext der Zeit sehen.
Ja, ein sehr interessant,
oder?
Ja, oder tut sie jedenfalls.
Ja, ja.
Ein sehr interessant, ich möchte gar nicht dazu Stellung
Nein.
beziehen, weil ich habe es einfach erstmal gelesen und du weißt ja, ich lese sowas und kann dazu nie so direkt was sagen, sondern ich warte immer, bis das, kann sein, dass ich Wochen dafür brauche, um irgendwo mein Bild von der ganzen Geschichte für meine eigene Meinung brauche. Ich habe nur gedacht, dass ich auf jeden Fall dieses Buch lesen möchte.
Ja, gute Idee.
Da sind wir wieder beim Thema Erinnerung. Ich war doch neulich bei Ewald Lien.
Ja. Man muss dazu sagen, du bist schon lange mit Ewald und seiner
ja.
entzückenden Frau
Rosa
befreundet.
Ja.
Und ihr trefft euch immer mal wieder. Und er war ja auch, als wir mit den zärtlichen Cousinen live im Tivoli in Hamburg gespielt haben, waren die beiden ja da. Wir haben ja anschließend noch lange zusammengesessen.
Ja. Ja.
So, und du hast ihn jetzt wieder getroffen.
Ja, ich muss dazu sagen, dass Ewald Lien wirklich einer meiner Jugendidole ist, was Fußball angeht.
Hat damals gespielt bei?
Ja, für mich am wichtigsten bei Borussia Mönchengladbach natürlich.
Kommt aus Bielefeld. Hat auch bei Bielefeld gespielt, ist irgendwann dann zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. Ja. Später dann einer der angesagten Trainer gewesen.
Ja, später dann auch MSV Duisburg gewesen und so und mit Jupp Heynckes Teneriffa trainiert und so weiter. Aber für mich war die wichtigste Phase von Ewald natürlich bei Borussia Mönchengladbach.
Ja.
So, weil ich großer Gladbach-Fan war und ich hatte so ein Tipkick-Spiel und dann hatte ich einen Spieler und den habe ich dann ein weißes Trikot gemalt und die langen Haare von Lien und den Spitzbart und Ewalds Rücknummer da drauf gepinselt. Ich war schon richtig ein großartiger Lien-Fan, hab dann natürlich mich da.
Dass du so ein Fußball-Fan warst?
Ja, absolut.
Ey, wann hat das aufgehört?
Von Meiler. Das hat einfach aufgehört irgendwann, als die Musik so mächtig wurde in meinem Leben und die Comedy. Und ihr wisst ja, das ging ja bei mir schon sehr früh los mit 21. Vorher Musikbesessenheit, so mit 16, 17.
Aber dann schon immer, wenn du dich für eine Sache interessiert hast, dann auch mit Haut und Haaren.
Ja.
Total.
Absolut.
Also nicht Evalin gut finden, sondern auch noch eine Figur,
ja.
Den Spitzball, der den Kommunistenbart malen.
Ja, natürlich. Das, ja, Ewald.
Und war er nicht auch sehr politisch oder ist
ja,
noch?
Ja, natürlich. Weil natürlich hat sich in der Friedensbewegung damals engagiert, ist in seiner Freizeit mit sozial problematischen Jugendlichen in Urlaub gefahren und sowas alles. Ein großes Vorbild einfach.
Ja, und den hast du jetzt wieder getroffen?
Ja,
genau. Aus welchem Anlass?
Es gab eine Lesung bei der Lit Ruhr und moderiert von dem wunderbaren Mike Nöcker aus dem Fußball-Podcast MML.
Ja, einer der nettesten Menschen unter der Sonne, finde ich.
Ja, und auch ein toller Podcast, muss man ja auch mal sagen.
Ja, und Mike hat moderiert?
Mike hat moderiert, Ewald hat einfach aus seinem Buch erzählt, vorgelesen, dazu Anekdoten erzählt. Das war toll. Das hatte wirklich Spaß gemacht. Mike war launig und Ewald, wenn der einmal ablegt, dann erzählt er ja auch ohne Ende.
Ne?
Ja. Und erzählte dann so von dieser Zeit, wo es natürlich Laktatwerte und was weiß ich nicht noch alles. Man muss ja so wissen, Ewald war ja auch sauschnell.
Ja,
der war,
wusste ich nicht.
Der war wirklich sehr, sehr schnell. Ich glaube, das war auch so ein Elfer. 11 Sekunden auf 100.
Ja.
Ne, das war schon.
Und war dann oft nicht nur unsauber zu stoppen.
Ja, natürlich nur. Er sagte ja immer, das hast du schon vom Spielfeld ran, hast du schon gehört, wenn die Trainer gesagt haben: Mann, weg! Zieh durch!
Otto Rehhagel.
Ja, der Lien muss weg! Ja, und dann hat er ihn ja auch, der eine Typ, dann der das halbe Bein aufgeschlitzt, diese Geschichte.
Ja, ja, wo er dann noch zur Trainerbank rübergelaufen ist und Otto Rehhagel beschimpft hat.
Ja, weil er gesagt hat, ich habe genau gehört, wie du das gesagt hast. Ne? Und Wahnsinn. Aber das war sehr, sehr toll, diese Erinnerung zu hören und wie er dann erzählt hat, was er alles damals so als er seine Karriere hat ausklingen lassen beim Meidericher Sportverein, wo er dann sich um die Jugendabteilung gekümmert hat, um die Amateure und um die Spieler und für Klamotten gesorgt hat, noch ein paar Spiele bestritten hat. Herrlich. Und erzählte dann eben halt auch von so Hochofenkickern sozusagen, die dann um 1 Uhr besoffen aus der Disco kamen.
Ach so, die er schon trainiert hat dann.
Ja, genau. Wo er schon, Trainer, nachts um 1 Uhr an der Tanke, Trainer, was machst du denn hier? Ja, ich komme von der Arbeit, du Idiot. Und die Jungs kamen aus der Disco und wie er denen versucht hat beizubringen, dass das Fleisch, also nicht unbedingt die Kraft gibt für die Beine. Ne?
Sag mal, der Ewald, ist der denn Vegetarier?
Wir waren nach der Lesung noch essen, da hat er ja kein Fleisch gegessen. Ich weiß gar nicht, ob er...
Ich weiß, seine Frau Rosa, die ist lebt doch sehr bewusst. Ich habe, als sie uns besucht haben da in Hamburg, habe ich mit ihr noch ein Fachgespräch über Ayurveda geführt.
Die Schwester von Darf.
Genau.
Um den Running Gag zu strapazieren. Na,
immer wieder und immer wieder. Es gibt die Geschwister Leismann und gibt Darth und Ayurveda mit ihrem Top-Hit, Reissuppe. Warum? Ja, ihr wart noch zusammen essen, habt zusammengesessen, wo? In einem veganen Restaurant oder wo?
Nee, wir waren beim, weil nichts mehr anderes auf hatte, von dieser Zeche Zollverein.
Ihr wart in Essen?
Ja, bitte in deiner Heimatstadt. Und sind wir rübergegangen zu so einem Italiener, Paolo.
Den gibt es, glaube ich, in jeder Stadt. Sag mal, ist er mal jetzt so Zwischenthema, bevor wir dann gleich wieder aufs Ehepaar Lien kommen.
Ja, Paolo.
Ist er nicht unglaublich? In jeder Stadt, die kann doch so klein sein, gibt es ja einen Edelitaliener. Ne? Du weißt, was ich meine. Ne? Der Italiener, wohin er auch geht, ist ja dann da zu Hause und Mittelpunkt der Gesellschaft. Ja. Ne? Es gibt ja immer den einen, der dann sagt, ey, ciao, Bella, kommst mit deiner Frau rein. Warum hast du ihn wieder mitgebracht? Ne? Du bist viel zu schön für diesen Mann. Ne?
Ja, und wo du von vornherein nur mit Dottore angesprochen wirst. Ne?
Dottore. Ja, Professore,
Dottore. Schön, Sie wieder mal zu sehen in unser Haus, Dottore. Und dann kommt natürlich immer noch ein, bitte nie auf der Karte gucken, ich habe ganz was Tolles.
Ja, habe ich ganze
holländische Muscheln.
Ja, oder ganze frische Spaghetti mit Tomatensauce, wo du denkst, ja, was ist jetzt das Besondere dran? Oder habe ich ganz frische Mozzarella mit frischen Tomaten.
Die Edition Miracoli neben
Aber es funktioniert immer, ne?
Es gibt
immer den Italiener, wo alle hinrennen.
Als er Ewald dann erkannt hat, kam er auch gleich dahin und fing dann an zu erzählen, dass er auch Fußball gespielt hat.
Da war was los, oder?
Aber ganz klar.
Wurde er denn sofort erkannt oder hattet ihr erstmal so eine halbe Stunde Pause?
Nee, irgendwann war das schon ziemlich klar. Und dann fing er natürlich an zu erzählen. Und dann stellte sich natürlich irgendwie raus, dass er auch zur selben Zeit Fußball gespielt hat und bla bla bla.
Lass mich raten, eine Verletzung hat ihn gestoppt.
Ja,
das natürlich. Ist ja bei solchen immer, die waren ja fast Profi, haben fast Champions League gespielt, aber hatten dann das linke Knie kaputt und mussten dann leider aufhören.
Ja,
also technisch waren die super und die 100 Meter in 9,2.
Ja. Und heute siehst du ja selber hier, ne, läuft da alles gut, ne, ab und zu singe ich auch.
Ja.
Und da, also ab und zu singe ich auch. Da, ja, pass auf, da bin ich schon in Deckung gegangen und habe gesagt.
Paolo hat gesungen?
Paolo. Und da habe ich nur gedacht, oh bitte, jetzt sagt keiner was. Und Ewald war dann so höflich und sagte, was singst du denn? Ja, Celentano. Natürlich, Celentano. Ramazzotti. So, und das würde ich gerne hören. Und da habe ich natürlich.
Wie Ewald hat ihn auch noch heiß gemacht.
Ja, natürlich. Und ich habe die Welt schon verflucht. Ne? Ich habe schon gedacht, ach du Scheiße, jetzt kann ich nur noch abhauen, bezahlen. Ich war froh, dass ich schon kein Messer, keine Pistolen dabei hatte. Und dann ging es natürlich los. 5 Minuten später hörtest
du. Es kam, wie es kommen musste.
5 Minuten später hörtest du irgendwie so ein paar miese Schepper boxen.
Wie, der hatte Boxen?
Ja, der hatte alles gleich.
Mikrofon auch?
Er schob gleich so eine Kiste raus.
Ach, der singt öfter oder was?
Ja, natürlich. Das muss wohl, wenn ich nur wüsste, welche Straße das war, dann könnte ich euch sagen, bitte guckt euch das an.
Geht da alle mal hin. Der hat ganz frische Spaghetti und ihr werdet es nicht glauben, mit Tomatensauce.
Ja, und dann ging es auf einmal los und mit so ganz schlechten Playbacks fing er dann an zu singen. Ne?
Kennst du eine Nummer von Eros Ramazzotti?
Quanta costa la pizza calzone e la minestrone.
Muss ich mir gleich aufschreiben, die spiele ich vor der Show jetzt.
Ja?
Ja, dann können alle da an. Ich suche so 3-4 Nummern, wo alle mitsingen können.
Aber ich habe den Text vergessen, deswegen sage ich immer Quanta costa la pizza calzone.
Ja, das ist lustig. Ne?
Ich fand immer Drupi gut. Cose piccola e fragile.
Cose piccola. Ah, wie hieß der noch?
Drupi.
Drupi. Würde man in Berlin sagen.
Drupi.
Nein, aber es gab doch der Vorläufer noch von Eros Ramazzotti.
Lucio Dalla. Umberto Tozzi?
Nee. Umberto Tozzi, den meinte ich.
Ist der das?
Ja.
Ist der das mit? Hat der nicht auch Gloria? Gloria.
Ey, Umberto Tozzi, was ist aus dem geworden?
Hat der nicht alle Asterix-Bücher auch gezeichnet?
Er hat höchstens gelesen, aber.
Nee, der hieß Uderso, Entschuldigung.
Ja.
Das ist Umberto Tozzi, ich weiß es nicht, aber wenn Tiamo wirklich von ihm ist, dann hat er, glaube ich, ausgesorgt.
Hat er sowieso, auch mit Gloria, oder kennst, war Gloria gar
diese,
nicht von ihm?
Kennst du diese super Geschichte? Du kennst sogar hier, bye, bye, Miss American Pie, drove my Chevy to the levee. Kennst du doch, ne?
Ja, ja.
Weißt du, wer das, das war Don McLean, der hat das.
Ja, Don McLean, genau.
Don McLean, ne? Der wurde ja mal gefragt, weil der Text ist ja angeblich so kryptisch und verschlüsselt. Und er wurde dann mal gefragt, was denn American Pie bedeuten würde. Und dann hat er einfach nur gesagt, dass ich nie wieder arbeiten muss.
Ja.
Ist das nicht eine großartige Geschichte?
Ja, ja.
Können Sie uns sagen, was bedeutet für Sie American Pie, dass ich nie wieder arbeiten muss?
Ti Amo, ich tipp's mal ein.
Ti Amo, ja, gib's mal
aber
ein.
Aber Umberto Tozzi, wie konnte ich den vergessen? Weißt du noch, vor Eros, es gab ja eine vor Eros Ramazzotti-Zeit bei WDR 2.
Ja, natürlich.
Und NDR 2 und Antenne Bayern und, wie heißt der andere Sender noch in Bayern?
Antenne Bayern.
Antenne Bayern und Bayern 3.
Bayern
3. So, und SWR. So, und dann gab's ja noch den Rias Berlin. Der jetzt in RBB übergegangen ist. Ja, heißt jetzt wahrscheinlich vor 20
Rias
Jahren.
Rias Berlin, das.
Rias! Radio International.
Im amerikanischen Sektor.
Amerikanischer Sektor. Rias Berlin. So, da, die Musik war ja überall gleich. Ich habe schon als Jugendlicher habe ich gedacht, so beim Morgenmagazin, wenn das so lief, warum spielen die jeden Tag dieselben Nummern?
Ja.
Und da habe ich als Kind schon gedacht, die wollen uns fertig machen.
Ja.
Ne? Blinded by the Light, habe ich die Nummer habe ich immer so darauf bezogen, dass die uns mit Musik blenden wollen und auch töten wollen.
Ja.
Ich war mir wirklich eine Zeit lang war ich mir sicher, WDR 2 will uns töten.
Ja. Wir sind beim Norden, das ist ja auch interessant, ne? Der Norden. Weißt du, dass ich mindestens viermal mit Till und Obel waren wir, glaube ich, aufgrund, weil so ein Redakteur, Wolfram Brackhahn hieß der, Bracki genannt, so ein legendärer Redakteur aus dem Unterhaltungs, der hat uns immer wieder gebucht für die NDR Super Lachparade.
Ja.
Das war dann so
Fernsehen.
Das war dann so eine Produktion, wo von Rex Gildo bis Klaus und Klaus, Toni Marshall, alles eingeladen wurde, Fips Asmussen. Irgendwo eingekerkert
wurden. Lass mich raten, Gottlieb Wende hat es
auch dabei. Für zwei, drei Tage irgendwo eingekerkert wurden. Und da hast du mit den allen da gesessen und hast dann irgendwie so eine Sendung gemacht. Da hat Fips Asmussen mich mal abgegriffen. Und hat mir abends an der Hotelbar, ich kannte den eigentlich gar nicht so richtig, ne? Und dann, der ist also dieser Typ, ne?
Der Witzeerzähler vor dem Herrn.
Ja,
so,
ja.
Um es mal kurz zu erklären, ja.
Und ich wollte das eigentlich alles gar nicht wissen, weil, ja, und dann saß ich daneben und er mir erzählt, ja, pass mal auf hier, ist ja folgendermaßen so, ich habe hier draußen, hast ja gesehen, hier Sportwagen und so, super, ne, mein Sportwagen, hast du gesehen, ne, weißt du, wie viel Knete ich gemacht habe, pass auf, Junge, ist ganz schnell erzählt hier, pass auf, eine Kassette kostet mich 50 Pfennig, eine Kassette, mach ich dir fertig, in einer Stunde, Kassette, habe ich 6 Millionen von Verkauf, kannst du rechnen, 6 Millionen mal 50 Pfennig sind wie viel? 3 Millionen, so, von jeder Kassette, mindestens 3 Millionen. Und er laberte mich zu.
Er hätte sein Geschäftsmodell, sein Erfolgsmodell erklärt.
Absolut. Warum er so reich ist.
Hat er auch so Insignien des Reichtums immer. Ne? Fuhr Porsche Turbo, hatte so dicke Uhr. Auf der anderen Seite noch so ein Armband.
Der hatte goldene Armbänder, da hätte ich vom Tisch nicht mehr aufstehen können. So schwer waren die am Arm.
Zigarrenraucher.
Ja, genau. Und wie er mich da so volltextete und ich überhaupt gar nicht wusste, wo ich hin sollte, ich wollte auch nicht unhöflich sein, ich kannte ihn ja noch gar nicht so richtig. In dem Moment kommt Karl Dall an uns vorbei, den kannte ich sehr gut, und der sagte dann nur so, Fips, halt Schmaul, du Arsch, lass den Jungen in Ruhe. Und ich war fix und fertig, dass er den einfach nur Arsch genannt hat. Du Arsch!
So war Karl ja mit allen, ne?
Der ist sicher, lass den Jungen in Ruhe! Und dann habe ich natürlich geschnallt, ach du Scheiße, den musst du jetzt schleunig wechseln, erzählt er die ganze Story auch noch weiter. Herrlich, oder?
Ja.
Der Norden eben halt, auch Klaus und Klaus, sind auch wunderbare, man denkt immer, die wären so doof und so, ne? Aber die waren einfach auch total nette Typen.
Beide?
Ja.
Ach so.
Der dicke Klaus, also zu mir war der
immer. Der kleine Klaus, der war ja auch Sänger von Torfrock, ne?
Ja.
Torfrock.
Hau mir doch bitte nicht mehr auf die Lippe. Box mir doch bitte nicht mehr auf den Mund. Das ist so ungesund. Man kann doch auch im Magen hauen oder auf die Augenbrauen.
Da habe ich mal Schlagzeug gespielt bei 30 Jahre Torfrock. Das war auch jetzt schon wieder 10 Jahre her. Das war im Stadtpark in Hamburg.
Wahnsinn.
Tolle Truppe.
Ja.
Man muss sich vorstellen, die haben ja so eine Fangemeinde. Die kommen da so wie Wikinger da an.
Ja.
Da standen hunderte von Typen, die so Wikingerhörner hatten.
Ja.
Und die Weiber so in groben Leder verkleidet und so. Sehr skurril alles. Aber der kleine Klaus, der war da.
Und der
war der hässlich. klein,
ja,
schmal.
Der ist jetzt nicht der, ja, aber ja, der hässlich kannst du so nicht sagen. Er ist ein Typ.
Verwachsen.
Wenn man freundlich ist, würde man sagen, er sieht jetzt nicht aus wie Brad Pitt, aber er ist ein Typ.
Ja, ja, der kam über die Typnummer, über die Typschiene. Aber der hatte doch mal so eine Granate am Start.
Ja. Weil der hatte eine Granate.
Erfolg macht Sex.
Ey, der hat eine Granate gehabt.
Wie der kleine Hutzelmännchen.
Und zwar eine Afroamerikanerin. Und pass auf. Wir machen zusammen die ZDF-Silvestershow 1990 im Oktober, aufgezeichnet in Stade, im Stadeum. Alles da, sag irgendein, Toni Christie, The Rubets, Heinz Eckner, Olivia Pascal, Elisabeth Volkmann, Peter Kraus, Ingolf Lück.
Was waren die ersten noch?
Die ERV, Benno Hoffmann, Edith Hanke, Toni Marshall, so eine Truppe, Gottlieb Wenders. Ey, du wirst wahnsinnig. Aber Mike Krüger, Zeit, ne? Jürgen von der Lippe, alle dabei, Silvestershow. So, pass auf.
Oh Gott, mir wird ganz übel, ey. Du hast gerade meine Zukunft aufgezählt.
Und wir waren völlig neu im Geschäft und kommen da an und immer nur so, ey, guck mal hier, kenn mich nur aus dem Fernsehen. So, pass auf, irgendwann so Proben für die Show, da dauerte ja so eine Aufzeichnung von so einer Show, dauerte ja noch 5 Tage, mindestens. Ne?
Man hat viel geprobt, man hatte Zeit.
Lauwarmproben, Heißproben. Heißproben mit Maske, ohne Maske, mit Ton, ohne Ton.
Im Kostüm.
Ja. Es ging ja nur so. Ja. Und irgendwann sitzen wir so im Aufenthaltsraum, junge, testosterongetriebene Leute. Ja, sitzen im Aufnahmeraum, da kommt so ein afroamerikanisches Geschoss da rein. Ich würde mal sagen, Whitney Houston in gut. So, aber. Ey, alle sofort, alles was in dem Raum saß, ging sofort in Lauerstellung und fing an sich irgendwie zu produzieren. So, und während wir uns da gerade produzierten und jeder so die Muskeln und so, ne, machten Klaus und Klaus gerade so eine Probe. Klingelingeling, klingelingeling, der Eiermann, so ein Medley ihrer Nordseeküste, alles so, ne. Ich fing als Erster an. Und sag so in Richtung von dieser wunderbaren Whitney Houston-Schönheit. Jetzt sag ich, guck dir die Scheiße da mal an. Hier, die beiden Tortenköpfe da oben, ne?
Ja. Hast schön über Klaus und Klaus abgelassen.
Ja, sicher, ne? Was ist das für ein Mist, ne? Muss man sich so eine Scheiße hören? Hast du schon gehört, was wir hier eben gemacht haben? Ja, yeah, ja, yeah, heißer Scheiß und so, ne? Und die anderen fingen auch schon an, ja, yeah, super, super, super. Und sie lachte immer nur. Und je mehr sie lachte, desto mehr fühlten wir uns natürlich bemüßigt, einen auf dicke Hose zu machen. Ne?
Ja.
So, 5 Minuten später war es Klaus und Klaus Medley vorbei. Man überlegte sich schon neue Schritte, wie kann man sie jetzt gewinnen. In dem Moment flog die Tür auf, der kleine Klaus kommt rein und sagt, na Liebling, hat dir das gut gefallen?
Und sie dreht deine Fresse hätte ich immer gesehen.
Sie dreht sich um, gibt ihm erstmal einen dicken Kuss auf den Mund und ey, ich dachte, warum tut sich die Erde nie auf? Ey, wir haben uns
die
so...
die beiden noch zusammen sind?
Nein, sind sie, glaube ich, nicht mehr.
Hast du gelesen?
Sie hat später bei MTV moderiert. Love nannte sie sich dann irgendwie. Love sowieso. Später gut ausgekommen, sowohl mit dem kleinen Klaus, auch mit dem großen Klaus, weil wir die da kennengelernt haben. Die waren super nett. Die haben fast jede Show, Till und Obel Show in Hamburg besucht.
Ach, sag bloß.
Und sie war auch ab und zu mal dann zu Gast. Und mit ihr haben wir noch bei diesem brasilianischen Cocktailladen tierisch einmal durch die Tür getreten.
Aber man weiß nicht, was sie, also der kleine Klaus ist ja wahrscheinlich weiterhin...
Bei Torfrock, glaube
ich. Torfrock, ja. Ich weiß gar nicht, ob die noch...
Und der große
so Klaus... So Bagaluten-Wienacht und so, das gibt es ja, glaube ich, noch, ne?
Ja, ja, das gibt es. Der große Klaus macht, glaube ich, mit diversen anderen Klausen weiter, ne?
Ach so, der hat und, sich den... Klaus und Klaus, die Marke blieb bestehen.
Ja, ja, und er hat sich dann... aber die beiden sind, glaube ich, immer noch gute Kumpels. Ist alles okay. Nur der Kleine hatte, glaube ich, keinen Bock mehr.
Ja, aber warte, der Oliver Kalkofe hat ja sich doch mal lustig gemacht über die. Und die sind 95. 95 sind die von dem Klaus Baumgart. Das war der Dicke, ne?
Ja.
Der hat den Kalkofe verklagt.
Echt?
Ja, Kalkofes Mattscheibe. Als schielende Klobius hat er den Dicken mit seinen und den anderen Freund. Ah, nee, der Kleine war die schielende Klobürste und der Dicke war Freund Speckbulette.
Ne?
Ja, und nach mehreren Klageschriften wies das Landgericht Oldenburg die Klage in der Vorverhandlung zurück. Wie sich später herausstellte, war die Klage nur eine vom Baumgartsmanagement gelandete PR-Kampagne. Und der Baumgart, der Dicke, der war, glaube ich, sehr geschäftstüchtig. Der war mal Präsident des Fußballvereins in Oldenburg.
Ach, ja.
Ja.
Du, ich kenne die beiden waren immer nett. Ich kann das nicht anders sagen.
Und Klaus Baumgart, der Dicke, und Klaus Büchner, der Dünne,
ja,
der Type setzte, sagen wir so. Und der ist so ein Multi-Instrumentalist, der Klaus Büchner. Der kann alles spielen, alle Seiteninstrumente. Der spielt sogar Fagott.
Ey, das ist ein super netter Kerl. Und ja, also mich hat das hinterher nicht gewundert, dass er mit so einer Granate zusammen war, weil er war einfach auch ein super netter Typ, ne? Aber kannst du dir das vorstellen, wie wir uns in Grund und Boden geschämt haben, weil wir, mein Gott, wie peinlich.
Ja, ne? Echt peinlich, ne? Aber weißt du, was mir gerade einfällt? Der Klaus Büchner, der hat auch die Werner-Filme gesprochen. Der hat den,
ja,
Werner,
natürlich.
Der hat den Werner gesprochen, ne?
Ja, natürlich.
Ja.
Das war ihm doch.
Wahnsinn.
P. Werner, das muss kesseln.
Ja, aber da müssen wir nachher mal recherchieren, was aus dem geworden ist. Das würde mich mal interessieren. Weil ganz interessant,
bestimmt gut.
Extrem guter Musiker,
ja,
und ganz Typ. Interessanter Typ. Wie gesagt, auch Synchronsprecher, alles Mögliche.
Damals war ja auch, ne, die EAV dabei. Die EAV.
Erste
die
allgemeine Verunsicherung.
Jetzt zur Zeit auf Abschiedstour. Ne?
Ja, und wer war da beim letzten Konzert in Wien?
Unser Freund Oliver Polak.
Oliver Polak, der war aus zwei Gründen da. Einmal als Fan.
Und einmal dann, glaube ich, einen Artikel für die Welt geschrieben.
Für die, ne, Welt am Sonntag einen Artikel geschrieben,
du,
ja.
Ohne die EAV hätten Till und Obel damals nie einen Plattenvertrag gekriegt.
Das.
Weil bei dieser super Lachparade, moderiert von Jörg Knör, war die EAV. Ja. Und Eberhardinger, das waren ja die zwei, Eberhardinger, der Sänger, und Spitzer, der Mastermind.
Ja.
Ne, der, ja, alles geschrieben hat und die Musik und Texte. Und die fand das gut, was wir gemacht haben, und dann haben die uns ihren Manager hingeschrieben, und so haben wir einen Plattenvertrag bei der BMG Ariola bekommen damals.
Ja.
Und da gab es diese wunderbare Geschichte, die uns der Hage Hein damals erzählt hat, wie er mit der EAV bei der Hitparade war und sie teilten sich eine Garderobe mit Vicky Leandros.
Jetzt mache ich mir Sorgen um die EAV.
Ja, pass auf.
Dann kommt sehr lebenslustiges Mädchen übrigens.
Ja, und da kamen die beiden EAV-Jungs dann also in die Garderobe, und da sagte dann der Eberhardinger: Jo, mei, die Fiki. Und da sagte der Spitzer: Na, du nicht.
Und sie, aber die Fiki kann drüber lachen, ne?
Ja, und ich glaube, so wie Hage erzählt hat, hat die das nicht übel genommen und hat auch... oder gute Miene zum bösen Spiel. Nee,
die ist so, die ist so. Ich war,
du kennst sie persönlich.
Ja, ich vor anderthalb Jahren habe ich für eine große Firma gespielt auf der AIDA. Ich war 2,5 Tage auf der AIDA. Ich bin mit deren Firmenjet nach Le Havre geflogen, bin da auf die AIDA. Der erste Abend war noch so zur freien Verfügung, zweiten Abend habe ich dann gespielt, und mit im Hauptprogramm war eben auch Vicky Leandros. Die kam direkt nach mir, und ich habe schon gedacht, wie will die denn jetzt noch das Ruder hier rumreißen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die hatte abgeräumt, auch mit, richtig mit Liveband und so, nicht Playback.
Die hatte, kann ja singen.
Die hatte bestimmt 12-köpfige Band dabei.
Oh.
So weit, so gut. Die Hütte stand Kopf, ne? Du weißt, ich liebe das Leben.
Aber die singt doch nur Theo, dann.
Aber auch. Tu t'en vas. Und wo du gedacht hast, die Nummer kannst du nicht mehr bringen. Da war schon 23:30 oder so, als sie aufgetreten ist. Ey, das Publikum, alles mitgegangen. Bei den Balladen, Mucksmäuschen still. Oh. Bei den schnell Theo, wir fahren nach Lodge, alle mitgesungen. So, und dann hatten wir so einen VIP-Bereich da. Das war,
pass auf, du blödes Murmeltier, bevor ich dir den Sack poliere. Das haben, wir als Kinder immer gesungen. Entschuldige, der VIP-Bereich.
Ja, und dann, da gab es so einen VIP-Bereich, und dann traf man sich da nach dem Auftritt. Und dann kam Madame so 12:45 von der Bühne, war schon einigermaßen wieder zurechtgeföhnt. Nein, aber die hat eine Klasse. Nein, die hat auch privat eine Klasse.
Eine phonetische Weiterbildung, ja. Eine Automatisierung gestellt, Entschuldigung.
Nein, auf jeden Fall, die war schon wieder, war umgezogen, hatte, wie sich das gehört, natürlich schon wieder hohe Pinne drunter, auf der Bühne, hinter der Bühne. Und dann hat die, aber ich bin um 4 abgehauen, weil wir alle so breit waren. Die hat dann Champagner geordert. Du glaubst doch nicht, dass da irgendeiner von der Crew sagt, hör mal, hier gibt's keinen Champagner mehr, wenn eine Vicky Leandro sagt, liefer. Und da wurde der teure Champagner, Dom Perignon, wurde angeliefert.
Ui.
Und dann haben wir
Marken. Der kostet aber auch mal 3,50 pro Flasche.
Ja,
ne?
Und dann wurde aber wirklich, wir haben da Marken und Flaschen weggehauen. Und Madame ging nicht ins Bett. Um 4 Uhr habe ich die Segel gestrichen, war todmüde. Wir haben dann morgens irgendwann, als wir alle noch schliefen, haben wir in Hamburg festgemacht.
Ja, die hat griechisches Blut. Was glaubst du, was sie
Ja, die war ja sogar mal Abgeordnete oder sogar Ministerin in Griechenland.
Ja.
Kulturministerin, Kultusministerin, ja. Die hatte, die hatte eine Legislaturperiode das Kultusministerium inne. Naja, auf jeden Fall und Bildungsministerium.
Die kann ziehen wie eine Bergziege.
Und ein Püppchen, ne? Ein Püppchen. Sie wohnt ja mit ihrem Mann in der Nähe von Hamburg auf diesem.
Mit Enno.
Mit ihrem Enno.
Baron Enno.
Baron Enno.
Enno von Leandros heißt der dort.
Nee, nicht von Leandros. Da haben wir mal gedreht, ein paar Werbespots gedreht und sie wohnt noch da. Die sind schon lange getrennt, seit 20 Jahren getrennt. Enno ist auch wieder verheiratet.
Ja.
Und sie wohnt aber da noch und tolles Gelände. Und da haben wir mal zusammen Mittag gegessen. Ich habe da Werbespots gedreht und ich habe mal mit Enno und Vicky zusammen gegessen. Und wirklich top drauf, die Olle. Aber wie sind wir da jetzt hingekommen? Achso, über den NDR. Ich wollte dir Folgendes erzählen.
Ja.
Es war jetzt das Jubiläum, 40 Jahre NDR Talkshow.
Ja.
Die Moderatorin, die es, glaube ich, am längsten gemacht hat, war Alida Gundlach.
Ah.
War übrigens auch da.
Alida Gundlach,
sah toll aus.
Ja, die hatte auch eine tolle Stimme immer.
Ja, da haben sie einen alten Einspieler gebracht wie Otto Waalkes, noch in jungen Jahren zum ersten Mal so erste Fernsehauftritte hatte. Und dann hat sie irgendwas zu ihm gesagt und er sagt so, du weißt, was es bedeutet, wenn man das zu einem Ostfriesen sagt. Nein, da packt er sie, wirft die im Studio zu Boden, legt sich drauf und macht so Kopulationsbewegungen. Tut so, als würde er sie durchpiepern. Und Alida liegt auf dem Boden und lacht sich schlapp. Heute wäre das ein Skandal. Ne?
Das gibt's doch gar nicht.
So, und
aber Otto, der hat sie alle gehabt, ne?
Ja.
Der hat sie alle gehabt, ne?
Schöner Mann.
Ja, ja, und du, das siehst du mal wieder, du musst nicht schön sein, als Komiker, wenn du ein guter Typ bist.
Aber es schadet auch nicht.
Nein.
So. Auf jeden Fall machen es jetzt, glaube ich, schon seit, ich weiß gar nicht, 19 Jahren, Hubertus Meyer-Burkhardt und
unsere Fleischsalat-Ikone Barbara.
Die zauberhafte, wirklich.
Die äußert. Wunderbare,
eine
schlagfertige, ungebildete Barbara Schöneberger.
Das ist eine tolle Frau, das kannst du dir, doch, du kannst es dir vorstellen, natürlich. Aber die ist so toll und jedes Zusammentreffen ist so wunderbar und die ist.
So unprätentiös ist die, ne?
Unprätentiös, menschlich. Auf der anderen Seite, wenn es drauf ankommt, hat die eine Härte, da kannst du kaum noch mithalten. Die ist schlagfertig, wie du gerade schon gesagt hast. Die ist schnell in der Birne, sehr, sehr intelligent und packt sich für nichts, ne? Die packt sich für nichts.
RTL hat mal, wollte Nachfolger von Samstagnacht bringen. Und da wurden so ein paar Komiker und unterhaltende Leute in so ein Camp gesteckt. Und da war ich zusammen mit Guido Kanz und Barbara Schöneberger, Jessica Stockmann-Stich, was die da gemacht
haben. Als Komikerin, ja.
Und zwei anderen noch, zwei, drei Tage lang habe irgendwas geprobt. Und schon damals fand ich die Barbara Schöneberger unfassbar lustig, schlagfertig. Und egal, ob die Sketche gemacht hat oder moderiert hat oder irgendwas gemacht hat, es war immer todlustig.
Ja, ja, die ist großartig. Naja, ich war da eingeladen, habe mich auch sehr gefreut, dass sie mich zum Jubiläum eingeladen haben.
Ja. Du warst jetzt bestimmt schon 10 Mal, oder nicht?
Ich glaube noch öfter. Ach, viel öfter. 20 Mal.
Wahnsinn.
Ja, jedes Jahr wenigstens einmal. Manchmal mehrfach. Und jetzt war ich aber schon bestimmt 2 Jahre nicht mehr da gewesen. Deswegen war es mal ganz schön, da zum Jubiläum eingeladen zu sein. Aber ich war fast der Jüngste in der Runde. Gut, dass die Ehrlich Brothers noch da waren.
Ach.
Die übrigens auch ziemlich gut waren. Die haben so 3 Zaubertricks in der Show gemacht, haben nicht so viel geredet. Das tut deren Sachen immer gut.
Ja.
Aber es waren da Alice und Ellen Kessler.
Oh.
Kennst du die noch?
Ja, ich natürlich. Also ich bin nur die Generation.
Kannst du mal kurz erklären, wer das ist?
Alice und Ellen Kessler sind einfach Zwillinge erstmal, vor allen Dingen. Ne?
Ja.
Und das waren, heute würde man verächtlich sagen, Showgirls.
Sie haben getanzt hauptsächlich.
Aber damals war Showgirls eben nicht einfach Showgirls, sondern wer gut tanzte, singen konnte und moderieren konnte, die waren Las Vegas kompatibel.
Ja,
ne?
Und die hatten ja immer so eine Klasse, die waren ja immer so eine Klasse drüber. Ne?
Und
die waren damals wirklich absolute Weltstars.
Ja, 60er Jahre.
Die haben mit
allen
zusammengearbeitet, mit Frank Sinatra.
Dean Martin, Sammy Davis.
Sie wurden gefragt, wer sie am meisten beeindruckt hätte, da haben sie gedacht Sammy Davis, weil der am meisten drauf hatte.
Das ja, der war gesagt. Sammy Davis war ein Höllendrama. ein Höllenmusiker, Tänzer,
Pianist,
Singen, Schauspielern, war ja komplett der Mann.
Mit Fluppe in der Hand übrigens.
Ja, oh.
Ja, und auf jeden Fall erzählten sie so ein bisschen aus dem Plauderten aus dem Nähkästchen. Die sind jetzt 83, aber immer noch sehr diszipliniert, immer noch tolle Ausstrahlung, gut gekleidet, nie billig, nie top eine in, Klasse.
Top in Form auch wahrscheinlich, kein Gramm Fett wahrscheinlich.
Null, ein Stil, hellwach, haben an der Sendung sowas von schnell, dann einer von beiden sollte einen Witz erzählen, dann ging es erstmal um Männer. Dann ging es darum, sie haben ja damals mit Frank Sinatra auch zusammengearbeitet, hatten sie was mit Frank Sinatra? Nein, sagten die beiden, nein, der hat uns nie interessiert. Außerdem, wir waren nie so hinter irgendwelchen Typen her, wenn, dann mussten die zu uns kommen. Und die haben bei mehreren Shows Frank Sinatra einfach ignoriert und dann kam er halt irgendwann zu denen und hat die eingeladen.
Der alte in Trick.
Aber sie sagten, uns hat er nicht so von oben herab behandelt, uns hat er wie Ladies behandelt, weil er gleich gemerkt hat, mit wem er es zu tun hat. Dann wurden sie gefragt, wie war Elvis denn, weil die auch mit Elvis zusammengearbeitet hat. Da sagte, Ellen sagte, naja, er war ein bisschen schüchtern. Da sagte Alice, nee, er war verklemmt. Und da konnte man auch den Unterschied zwischen den beiden Zwillingen sehen. Wie gesagt, 83, die haben schon was auf dem Tacho. Und dann sagte die eine, ja, ich war ja auch 20 Jahre lang mit einem Mann verheiratet. Da sagte die andere, Alice, sagte, ja, ich hatte in einem Jahr 20 Männer. Und dann sagte Hubertus Meyer-Burkhardt, können Sie Witze erzählen? Und dann sagte die eine von den beiden 83-Jährigen, fing ansatzlos, sagte, ja, okay, ich schieß los. Hauptsache, sie halten das aus. Dann sagt sie, ja, eine Frau geht fremd und ihr Mann kommt nach Hause und ihr Liebhaber springt aus dem Fenster, Parterre, und versteckt sich im Garten. Ist aber nackt und weiß nicht, wie er es machen soll. Ja, und es regnet auch so ein bisschen und dann kommt plötzlich so ein Marathonlauf vorbei. Ja, und er denkt sich, das ist die Gelegenheit. Läuft da mit, läuft in diesem Marathon, in dieser Läufergruppe mit und wird dann irgendwann von einem Läufer gefragt, sagen Sie mal, joggen Sie immer mit Kondom? Und er sagt, nein, nur wenn es regnet. Von einer von den beiden Kessler-Zwillingen hat er natürlich eine Fallhöhe, so ein Witz. Ne?
Ja.
Herrlich. Und die waren voll dabei.
Toll. Außerdem für eine 83er ja auch kein schlechter Witz, oder?
Ja, der, wirklich voll drauf. Ja, wie gesagt, ich war jetzt war einer der Jüngeren in der Runde. Das Beste war, dass ich kurz vorher hatte ich einen Koffer aus dem Auto gehoben, so seitlich. Und das ist ja jetzt im Herbst, ist das ja eben diese Sache.
Ja.
Wenn du einen kalten Rücken hast, kennst du das? Ich den Koffer raus und dann wie so ein Messerstich in den unteren Rücken. Ich bin auf dem Rücken gefahren wie so ein Maikäfer. So, und jetzt sitzt du in so einer Show. Und da, du kannst ja erzählen, was du willst. Nimmt ja eh keiner Rücksicht drauf. Heißt, zwei dicke Ibos drin. Und ich sag, ich habe die ganze Show, 3 Stunden ging die, die habe ich erlebt wie in Trance. Immer wenn die Barbara mich angesprochen hatte, hatte ich so ein Echo und Hall drauf. Was meinst du denn dazu, Atze? Ja, habe mich da durchgefummelt und es war so eine Zeitreise zu längst vergangenen Tagen.
Ich kenne das. Ich hab sowas mal erlebt. Da musste ich in Hamburg für die Firma LG einen neuen Kühlschrank vorstellen. Bin ich gebucht gewesen und zwar war damals absolut neu diese...
So eine Händlertagung oder was?
Nee, pass auf, so ein Press-Release sozusagen. Presse.
Um den neuen Kühlschrank vorzunehmen.
Ja, und das war einer von diesen monströsen Kühlschränken, die mit Bluetooth und Eiswürfeln so doppelseitig, ne? Und man hatte sich also von mir gewünscht, dass ich als Parodist mit verschiedenen Stimmen diesen Kühlschrank anpreise. 10 Minuten, Viertelstunden, 10 bis 15 Minuten und du weißt, für Geld macht man...
Für Geld machen wir alles.
Ja, fast.
Nein,
fast.
Einiges.
Ja. Wir haben ja eine Familie zu ernähren.
So.
Es stellt sich gar nicht die Frage, sondern...
Die Frau, die Kinder, die Miete.
Das Studium der Kinder muss gesichert sein. So, also, ich komme da hin, wie heißt es noch, neue Flora...
Ach so, so. Das Musical-Haus.
Ja. Werd da in so ein...
In Hamburg.
So, in irgendeiner sagt also, ja, mach jetzt geh da Auto rein. Ne, so, und dann gehe ich in so einen kleinen Raum. Es war nicht viel mehr als so ein 30 Quadratmeter Raum.
Ach so, ein Presseraum.
Ja. So ein 30 Quadratmeter Raum. Da stand der Kühlschrank.
Also nicht festlich, sondern eher
und
informativ.
Und vor mir standen 35 Südkoreaner mit Fotoapparaten und Handys, ne? So, und keiner sagte einen Ton und ich hatte vorher auch so einen Hexenschuss, ne, und hatte also auch was genommen und Schmerztabletten, war eigentlich völlig fertig mit der Welt und weil keiner was sagte, habe ich so viel Adrenalin bekommen, dass es dann irgendwie ging. Und dann habe ich dann, ja, hier, hallihallo Leute, hier, der neue LG, der Lindengerich-Kühlschrank.
Hast du improvisiert oder ja, hattest du einen Plan?
Ich hatte einen Plan und habe dann natürlich gesagt, will ich so abends ein bisschen Eierlikör und dann kannst du auch hier so schön mit dem Glas und so, kommt sofort der Eiswürfel aus dem Lindischen Ozean und so. Ne, und
das wen hast du noch immer?
Das Schlimme war, es reagierte ja nee, keiner.
Natürlich nicht.
Ne? Weil die waren ja nur am Knipsen und die Koreaner, ja, dann habe ich noch hier, hallo Freunde, hier ist Peter. Und wenn ich mal keinen Bock auf Klamauk habe, dann gehe ich an den Kühlschrank und nehme mir einfach eine rumänische Plockwurst.
Plockwurst? Das Wort habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gehört.
Plockwurst. Und dann schreibe ich mir eine Scheibe ab. Wollt ihr auch mal eine Scheibe hier?
Plockwurst.
Die ist gut gekühlt. Hallo, mein Freund, nimm du mal eine. Und natürlich auch noch, hier spricht der Bundespräsident Roman Herzog, wenn ich einmal abends noch im Schloss Charlottenburg und ja, Bundeskanzler und was, ich habe hier einen abgeseiert hier. Oh, hier ist Herbert Grönemeyer, oh, tief im Kühlschrank, wo die Blutwurst verstaubt, ist alles besser. Und Tirelit.
Du hast alles gegeben.
Ey, und durch diese Schmerztablette und so habe ich einfach gedacht, ich wäre schon eine halbe Stunde dran. Es war mit einem Wort, es kam nichts. Ich habe einfach irgendwie wie im Rausch alles gemacht. Irgendwann zog mich irgendeiner einfach von der Bühne in so einen Nebenraum. Und ich sagte zu unserem Manager, haben wir das Geld? Und er nickte, ich sage, lass uns abhauen, bevor sie es uns wieder wegnehmen. Ne?
Aber waren Sie gut zufrieden?
Ja, ich keine Reaktion. Und in dem Moment kommt so ein 2-Meter-Riese rein.
Heiko.
Den kannte ich aber noch nicht.
Ach so.
Ne? So ein 2-Meter-Riese.
Unser Pressemann.
Mit Glatze. Und ich dachte so, jetzt kommen die Schläger.
Dann nimmt ihr das Geld wieder weg.
Jetzt kommen die Schläger, jetzt krempel ich mir hier alles hoch, ich gebe die Kohle nicht mehr her. Es war aber, um es aufzulösen, natürlich unser Pressemann, den ich damals noch nicht kannte, Heiko Neumann, ein Riese und so eine Kante und guckt mich an und sagt nur, super, spitze, super, super, du bist echt die Kohle wert hier, hammerhart. Die sind alle top begeistert, super. Und das war dann, also von da war es für mich noch surrealer.
Musstest das Geld nicht wieder rausrücken. Herrlich.
Also, ja. Also ich kann das nacherzählen. Wenn man Tabletten drin hat und vorher Schmerzen hat, ist man ist nicht bei sich, ne?
Ja, man ist nicht bei sich. Ich nehme ja so gut wie nie Medikamente. Deswegen, wenn ich so eine Ibo 400 nehme, das ist so, als würden andere Opium rauchen.
Wohin gehen wir?
Mal nicht in den Puff, ne?
Machen wir jetzt eine Bretteljause.
Ne, du siehst, wie ich schon Holz dahingelegt habe. Oh. Ich habe dir eine schöne Bretteljause vorbereitet. Du kriegst gleich eine herrlich duftende Tasse heißer Schokolade von mir.
Ja.
Und dann schmeiße ich den Kamin an. Wie klingt das für dich?
Das klingt sehr gut. Ich darf übrigens jetzt schon verkünden, dass wir bald übrigens auf einen einwöchigen Rhythmus umstellen werden.
Tatsächlich?
Weil viele Zuschriften sich genau darüber beschwert haben, dass wir nur alle 2 Wochen kommen.
Das ist für mich eine tolle Nachricht.
Ja.
Das habe ich öfter mit dir zu tun.
Ja. Und darum werden wir in einer der nächsten Folgen, ich glaube sogar in der nächsten Folge, endlich diese Schlüpfergeschichte aufklären.
Ja, der wird auch langsam schlecht in der Innentasche meines Sackos.
Und wir werden uns endlich mal mit den Zuschriften beschäftigen,
ja,
die uns an mail@zärtliche-cousinen.de erreichen.
Außerdem habe ich mir eine neue Badose gekauft, davon werde ich erzählen. Also wer dabei.
Wie viele Scheuertouren hat die Bade?
Ja, die ähnlich wie so ein Straßenbahnpolster. 40.000. Also Leute,
bleibt uns gewogen.
Ja. Shoutout an alle Frauen, haltet durch. Ne? Es gibt auch viele nette Männer da draußen.
Ja. Yeah.
Und ich mache uns jetzt den Kamin an.
Oh, herrlich.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.